Liebe Gemeinde, bevor ich den Predigttext lese, möchte ich gern darauf hinweisen, dass ich in meiner Predigt einem Gedankengang von dem Professor Gerd Theissen folge. Gerd Theissen war Professor für neutestamentliche Theologie in Heidelberg, wo ich ja auch mal berufsbegleitend studiert habe. Er hat einen Doktor in Theologie, er hat aber auch Soziologie und Psychologie studiert. Ich möchte heute sprechen über einen Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 5, den Vers 8. Ich möchte aber den Text im Zusammenhang lesen, ich lese also das Römer 5, die Verse 1 bis 8 und werde dann aber besonders sprechen über den 8. Vers. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Liebe Gemeinde, es gibt viele Menschen, die diese Aussage für anstößig halten. Gott zeigt seine Liebe zu uns Menschen darin, dass ein unschuldiger Mensch stirbt. Menschen fragen, hat Gott das nötig? Konnte er seine Liebe nicht auf andere Weise zeigen? Handelt er nicht grausam und ungerecht, wenn er seinen eigenen Sohn dem Tod ausliefert? Ist die Bibel und der Christenglauben in diesem entscheidenden Punkt nicht inhuman, unmenschlich? An dieser Aussage, dass Christus stellvertretend für uns Menschen gestorben ist, werden sich die Menschen immer reiben. Das hat auch Paulus gewusst. Darum schreibt er im ersten Brief an die Korinther dort in Kapitel 1, Vers 18, die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft vom stellvertretenden Sterben Jesu Christi für uns ist den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Ja, man kann sich daran reiben und man kann sich dabei ethisch, moralisch, intellektuell, auch theologisch sehr wichtig vorkommen. So lange, bis man sich eingesteht, dass das eigentliche Problem noch tiefer liegt. Das eigentliche Problem liegt nicht darin, dass Gott jemanden einen stellvertretenden Tod sterben lässt, zumal Gott selbst ja diesen stellvertretenden Tod auf sich nimmt, in dem Sterben seines Sohnes Jesus Christus. Das Problem ist doch, dass wir ständig anderes Leben für uns sterben lassen. Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und das nicht nur in grauer, steinzeitlicher Zeit, Vorzeit, sondern in gesteigertem Maße hier und heute. Wir Menschen leben so, dass wir ständig anderes Leben für uns sterben lassen. Denken wir zunächst an die vielen Geschöpfe, die der Ausbreitung des Homo sapiens, das übersetzt heißt so viel wie der denkende Mensch, was die Ausbreitung dieses denkenden Menschen anrichtet. Viele Geschöpfe fallen seiner Ausbreitung zum Opfer. Eine unvorstellbar große Zahl von Einzelgeschöpfen, dazu unzählige Arten, Gattungen von Leben. Gattungen von Leben, deren genetische Informationen für den Entwicklungsprozess der Welt für immer verloren sind. Von einem Zoologen habe ich gelesen, dass er seine Vorträge immer mit folgendem Hinweis eröffnet, nämlich, dass sein Forschungsgebiet im Laufe seiner Vorlesung sich deutlich verkleinern wird. Wir leben in einer Zeit unvorstellbar großen Artensterbens. Warum? Weil sich unsere Lebensform, weil wir Menschen uns auf Kosten anderen Lebens durchsetzen. Es gibt auch einen wissenschaftlichen Begriff dafür, der nennt sich Anthropozän. Dieser Zeit leben wir gerade. Archaische, altertümliche Gesellschaften wussten etwas von diesem Zusammenhang. Sie wussten, dass Leben auf Kosten anderen Lebens lebt. Im Mittelpunkt der Religion stand darum über Jahrhunderte, über Jahrtausende lang das blutige Opfer, Tötungsakte, bei denen man Tiere opferte, in der Hoffnung, dass man das eigene Leben dadurch schützen konnte oder steigern konnte. Wir könnten als moderne, aufgeklärte Menschen überheblich und altklug auf diese unzivilisierten Opferriten zurückblicken, aber ich glaube, wir haben kein Recht dazu. Während unserer Zeit als Missionare in Kamerun habe ich mich manchmal dabei ertappt, wie ich mich dann doch so ein bisschen moralisch und ethisch und religiös überlegen gefühlt habe, wenn Dorfzauberer wieder Tiere geopfert haben, um Böses abzuwenden oder eine Heilung zu ermöglichen oder auch um Tote zu interviewen. Wir aber in unserer ach so aufgeklärten, hochentwickelten, zivilisierten Gesellschaft, wir opfern Tiere in einem gigantischen Ausmaß, um unser eigenes Leben aufzuwerten und zu steigern. Paulus sagt, wie sehr uns Gott liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ausgehend von dem, was ich bis hierher gesagt habe, möchte ich diesen Satz einmal so umformulieren und deuten: Wie sehr uns Gott liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch andere Lebewesen für uns opferten. Und es bleibt leider nicht bei Opfern von Tieren, damals nicht und heute nicht. Wir lassen auch Menschen für uns sterben. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Elend der Menschen unterentwickelter Staaten und unserem Wohlstand. Wenn anderswo die Lebenserwartung bei 40 Jahren liegt und bei uns liegt sie bei etwa 85 Jahren, dann bedeutet das, das frühe Sterben der anderen hängt damit zusammen, dass wir sie durchschnittlich bei weitem überleben. Könnte man einwenden, das sind doch sehr indirekte Zusammenhänge. Nein, wir opfern keine Menschen. Über dieses altertümliche Stadium sind wir weit hinaus. Andere Gesellschaften mochten ihre Kinder opfern, aber wir doch nicht. Sind wir da wirklich so sicher? Opfern wir nicht direkt und indirekt das Leben unserer Kinder in einer Weise, die alles übertrifft, was vorherige Generationen hier verübt haben? Wir leben auf eine so intensive Weise auf Kosten zukünftiger Generationen, wie es bisher in der Menschheitsgeschichte noch nicht vorgekommen ist. Unsere aktuelle Generation verbraucht so viel Umwelt, vernichtet so viel an Umweltressourcen, wie alle Generationen zusammen, die vor uns gelebt haben. Wir zerstören die Grundlagen des Lebens zukünftiger Generationen durch die Ausbeutung und fahrlässige Gefährdung der Umwelt. mehr noch. Wir sind auch bereit, das Leben, viele sind auch bereit, das Leben ihrer Kinder direkt zu opfern. Denken wir nur an die Abtreibungszahlen in unserem Land. Seit Jahrzehnten ist die offizielle Zahl der Abtreibungen in unserem Land im Jahr bei über 100.000. Im vergangenen Jahr war es etwas unter 100.000. Ich gehe davon aus, dass die Dunkelziffer noch sehr viel höher liegt. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich kann und will diese Menschen nicht alle pauschal anklagen und verurteilen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Wer weiß schon, welche Vorgeschichte sie mitbringen. Und wenn Eltern nicht in der Lage sind, ein neugeborenes Kind mit Liebe aufzuziehen, sondern es ablehnen, was soll dann werden? Abgelehntes Leben ist dem Tod geweihtes Leben. Trotzdem, wie viel Unrecht laden Menschen in unserem Land auf sich, einem der reichsten Länder der Erde, wo es Babyklappen gibt? Bedeutet, da kann man ein Neugeborenes anonym abgeben. Ein Land mit Sozialhilfe, mit Kinder- und mit Erziehungsgeld. Und trotzdem werden Embryos zu Hunderttausenden abgetrieben. Jede Abtreibung ist eine Niederlage des Lebens. Ist Leben auf Kosten des eigenen Vorteils oder auf Kosten der eigenen Überforderung. Die riesige Zahl ausgelöschten zukünftigen Lebens hält uns einen Spiegel vor Augen. Menschen sind auf erschreckende Weise bereit, das Leben ihrer Kinder zu opfern, um ihr eigenes Leben zu retten oder um es zu steigern oder einfach nur so weiterleben zu können. Von diesem Gedankengang aus will ich das Pauluswort aus Römer 5, Vers 8 noch einmal umformulieren. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch andere Menschen für uns sterben ließen. Überall, wo wir hinschauen, leben Menschen auf Kosten anderen Lebens. Auf Kosten der Tiere, auf Kosten der Menschen neben uns, auf Kosten des ungeborenen Lebens. Menschen opfern Menschen in gotteslästerlichen, in menschenverachtenden Kriegen in der Ukraine, im Jemen, in Äthiopien. Wir alle sind in einen verhängnisvollen Zusammenhang verstrickt. Keiner ist davon frei, keiner ist davon ausgenommen, keiner ist ohne Sünde. Denn dieser verhängnisvolle Zusammenhang ist Sünde, ist Schuld, ist Lieblosigkeit, ist ein Verstoß gegen die Verbundenheit allen Lebens. Noch einmal Paulus, Römerbrief sagt er, Kapitel 3, Vers 23, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Das ist die Luther-Übersetzung. Ich zitiere es nochmal nach der guten Nachricht. Wir sind alle schuldig geworden und haben den Anteil an Gottes Herrlichkeit verloren. Ist einem dieser Zusammenhang, dieser deprimierende, schreckliche Zusammenhang erst einmal klar geworden, also dass Menschen anderes Leben stellvertretend für sich leiden lassen, dann können wir auch dieses Wort vom stellvertretenden Sterben Jesu in neuer Weise verstehen. Es kann uns etwas aufgehen von der Liebe Gottes in diesem Wort. Gott selbst tritt in diese Welt, in der Leben auf Kosten anderen Lebens lebt. Und in Jesus Christus ist er allen Menschen nahe, die für andere leiden müssen. In Jesus Christus zeigt Gott, dass er an dieser Welt leidet, wo die Großen die kleinen Fische fressen. Gott erweist uns seine Liebe darin, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, damit er uns nahe ist in einer Welt, in der Leben für anderes Leben stirbt. Und er tut noch mehr als das. Gott zeigt uns eine Alternative auf zu dieser Welt. Er gibt uns ein Modell für eine Gegenpraxis. In Jesus Christus offenbart er, Liebe besteht darin, nicht mehr anderes Leben zu opfern, sondern das eigene Leben zu opfern. Etwas bescheidener, etwas vom eigenen Leben zu opfern, damit anderes Leben etwas davon hat. In diesem Sinn formuliere ich unseren Bibeltext noch einmal um. Wie sehr uns Gott liebt, beweist er uns damit, dass Jesus Christus für uns starb, damit wir frei werden von dem Zwang, anderes Leben für uns sterben zu lassen. Die ersten Christen damals haben das genauso verstanden. Alles, was sich die Menschen von ihren Opfern erhofft haben, das ist ihnen in Jesus Christus geschenkt worden. Und darum haben die Christen für sich ein Ende gemacht mit blutigen Opfern. Sie hielten sich fern von Arbeiten, die mit Blutvergießen verbunden waren. Liegt es an mir? Okay. Gut. Also, die ersten Christen haben sich von allem versucht fernzuhalten, was irgendwie mit Blutvergießen zu tun hatte. Ich spreche jetzt hier über das. Es war zwar möglich zur damaligen Zeit, dass ein Soldat Christ wurde, aber dann sollte er sich möglichst von Blutvergießen fernhalten. Sie hätten einem Christen aber immer geraten, dass er sich besser einen anderen Lebensunterhalt sucht, als Soldat zu werden. Es gab Berufe, die waren mit dem Christsein schlicht unvereinbar. Wurde zum Beispiel ein Gladiator Christ, dann musste er seinen Beruf aufgeben. Die christliche Gemeinde hat ihm dann geholfen, einen neuen Beruf zu finden, mit dem er dann seine Familie dauerhaft ernähren konnte. Und wenn es christliche Sklaven unter ihren heidnischen Besitzern nicht möglich war, christlich zu leben, dann wurden sie von der Gemeindekasse freigekauft. In der Gemeinde selbst waren ja die Unterschiede zwischen Sklaven und Freien aufgehoben. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Jesus Christus. So schreibt es Paulus an die Gemeinde in Galatien. Entsprechend haben die frühen Kirchenväter die Herrschaft des Menschen über die Menschen und besonders die Sklaverei als Sünde angeprangert. Liebe Gemeinde, das ist die Herausforderung Gottes an uns, dass wir neu lernen, was es heißt, dass in Jesus Christus ein Leben erschienen ist, das nicht auf Kosten anderen Lebens lebt. Das ist ein Leben, das nicht mehr den Gesetzen dieser Welt unterworfen sein soll. Ein Leben, in dem man seine Vorteile nicht mehr auf Kosten anderen Lebens sucht. Das ist das neue Leben nach dem Maßstab des Reiches Gottes, mitten in der alten Weltordnung. Denn diese alte Weltordnung vergeht. Und wir als Christen bereiten uns schon jetzt darauf vor, auf die neue Weltordnung Gottes, die am Ende der Zeit erscheinen wird. Dieses neue Leben beginnt, indem uns Jesus Christus die Kraft gibt, etwas von unserem Leben zu opfern, damit alle Geschöpfe auf diesem Planeten leben können. Es beginnt, indem uns Jesus Christus Kraft gibt, uns in unseren eigenen Lebensmöglichkeiten einzuschränken, damit auch unsere Kinder und Enkelkinder auf diesem Planeten leben können. Es beginnt, wenn Jesus Christus uns befreit von dem Zwang, anderes Leben für uns selbst opfern zu müssen. Gott kann und will uns seinen Frieden schenken, einen Frieden, der höher ist als all unsere Vernunft. Wie sehr uns Gott liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich möchte zum Schluss der Predigt den Anfang der Bergpredigt lesen. Da sagt Jesus: Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie in einer neuen Welt leben. Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Freuen dürfen sich alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind. Sie werden Gott sehen. Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften. Gott wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Amen.